was Vorarlberg bewegt. Vorarlberg Live.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live. Bei mir im Studio wird es heute politisch, denn ich habe Besuch aus Wien von Ulrike Königsberger-Ludwig. Sie ist Staatssekretärin im Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz. Mit ihr spreche ich gleich über die großen Fragen im Gesundheitswesen, aber auch über den Konsumentenschutz. Ja, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben, hier zu uns ins Studio zu kommen.
Sehr gerne, danke für die Einladung.
Sie sind Staatssekretärin. Was bedeutet das denn genau?
Ich bin im Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz eben mit der Frau Ministerin Corinna Schumann zuständig für die Gesundheitsagenten und bin eigentlich mit den Dingen betraut, das heißt mit den Sektionen 6 und 7, das ist das gesamte öffentliche Gesundheitswesen und auch die Gesundheitstelematik, das Rechtswesen, und wir haben auch noch bei uns in der Zuständigkeit Tierschutz und Konsumentinnenschutz und arbeiten natürlich intensiv und sehr eng mit der Ministerin, mit der Corinna Schumann zusammen, weil es natürlich auch beim Staatssekretariat so ist, dass man die Agenten betraut bekommen hat, aber auf der anderen Seite ist die Endverantwortung dann immer bei der Ministerin und da muss man sich natürlich gut abstimmen und eben koordinieren. Ja, und so machen wir das jetzt seit März und das funktioniert eigentlich recht gut.
Nehmen Sie uns doch mal mit, wie sieht denn so ein typischer Tag bei Ihnen aus? Ich glaube, das ist für viele Zuschauerinnen und Zuschauer schwer vorstellbar.
Ja, es ist im Prinzip jeder Tag ein bisschen anders, weil man eben nie weiß, was genau alles so auch kommt am Tag. Natürlich sind die Tage relativ gut durchgetaktet mit vielen Terminen. Wir sind meistens um 9 Uhr zu einer Besprechung im Büro zusammen, wo wir den Tag ein bisschen durchplanen, wo wir auch schauen, welche Punkte stehen an. Dann gibt es jetzt in den letzten Monaten natürlich ganz, ganz viele Antrittstermine gegeben mit Stakeholdern, mit Stakeholderinnen, mit unseren Sektionen, mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ja, und dann gibt es natürlich auch viele Sitzungen, wo wir gemeinsam über Gesundheitsagenten sprechen, ganz wichtige Sitzungen wie zum Beispiel die Bundeszielsteuerungskommission, wo eben Sozialversicherungen im Team sind und auch die Ländervertreterinnen und Vertreter, wo wir eben gesundheitspolitische Maßnahmen diskutieren, planen, manchmal auch ein bisschen kontroversiell diskutieren, aber das gehört einfach dazu. Ja, und dann gibt es natürlich auch Termine außerhalb des Ministeriums oder des Büros, wo wir zum Beispiel Tagungen eröffnen oder bei Podiumsdiskussionen teilnehmen. Und es gibt natürlich ganz, ganz viele Arbeitstermine, wo wir wirklich im Detail diskutieren darüber, wie man zum Beispiel Ärger vorantreiben kann oder wie wir gemeinsam auch mit den Stakeholdern versuchen, 1450 umzusetzen. Also es gibt schon sehr, sehr viele auch wirkliche Arbeitstermine, wo es darum geht, tatsächlich an Verbesserungen für die Menschen im Gesundheitssystem zu arbeiten.
Jetzt muss man sagen, oder für mich klingt das sehr, sehr abwechslungsreich. Sie haben aber auch am Anfang schon eine Weile gebraucht, bis Sie alle Themen so aufzählen konnten, die Sie überhaupt haben, weil das ist natürlich eine wahnsinnige Themenbandbreite, die Sie da bedienen. Und Sie sind ja auch noch nicht seit so langer Zeit in dieser Rolle. Wie stellen Sie denn dann sicher, jetzt gut informiert in all diese Themen zu gehen? Das ist ja eine riesige Herausforderung,
ja, vor, oder? Das sind dann die Tage auch doch noch länger, wenn man schon nicht mehr im Büro sitzt, weil man natürlich dann Studien liest oder weil man Informationen liest, die man von den Sektionen erhält. Und ich muss schon sagen, wir haben halt auch wirklich sehr, sehr gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Kabinett selber, aber natürlich auch in den Sektionen, wo wir Beamtinnen und Beamte haben, die schon seit vielen Jahren im Gesundheitssystem arbeiten, die natürlich dann die sogenannten Briefings machen, wo wir auch informiert werden darüber, dass wir auch, wie Sie richtig sagen, dass wir dann auch gut informiert in die Termine hineingehen. Weil auch wenn man natürlich viele Informationen hat und wenn man auch viel weiß, unter Anführungszeichen, es gibt natürlich immer Lücken, das ist überhaupt keine Frage, und man muss sich einfach aufschlauen lassen, so wie ich das immer sage, damit man dann auch tatsächlich auf Augenhöhe auch diskutieren kann, weil viele im Gesundheitssystem natürlich seit vielen Jahren auch tatsächliche Expertinnen und Experten sind, und da muss man eben die Meinungen zusammentragen und sich dann sein eigenes Bild daraus machen, und das ist halt dann die Aufgabe auch einer Politikerin oder einer Staatssekretärin, aber auch nicht alleine, sondern natürlich auch mit den Mitarbeiterinnen, auch im Kabinett. Und so funktioniert das halt. Und deswegen dauert eben dann manchmal auch ein Tag schon sehr lange. Und man liest dann auch noch beim Nachhausefahren oder telefoniert schon in der Früh im Auto, damit man halt dann wirklich diese ganzen Herausforderungen bewältigen kann.
Ein Job, der auf jeden Fall von viel Austausch lebt, würde ich jetzt mal so heraushören.
von viel Austausch, von viel Interaktion. Ich bin auch überzeugt von viel Zuhören, von viel aufeinander zugehen. Ich bin sowieso der Meinung, dass man oft zuhören soll, weil wenn man immer nur selber spricht, erfährt man nie was Neues, wenn ich das so sagen darf.
Das ist natürlich richtig,
ja. Und das ist schon auch, ein wichtiger Punkt in der Politik, dass man nicht immer glaubt, man weiß alles selber, sondern dass man sich natürlich auch die Meinungen zusammenträgt und dann halt versucht, aus diesen vielen Meinungen tatsächlich auch Entscheidungen oder Basis für Entscheidungen zu erhalten, weil die Entscheidungen am Ende des Tages muss man natürlich dann treffen.
Jetzt haben Sie gesagt, Konsumentenschutz, Gesundheit bzw. auch Pflege, das sind jetzt ganz verschiedene Themen, aber haben Sie denn ein Steckenpferd?
Also an sich ist es natürlich so, dass die Gesundheit eines meiner Hauptthemen ist. Es haben alle drei Themen wirklich wichtige Punkte und also ich denke mal, der Tierschutz hat eine große Relevanz, weil es natürlich da auch um das Tierwohl geht und auch dass man halt auch Tiere schützt, die können eben selber nicht für sich sprechen. Das ist schon ein wichtiger Punkt und der Konsumentenschutz ist einer, der mich in den letzten Monaten auch unter Anführungszeichen sehr begeistert hat, weil man natürlich sieht, dass im Konsumentenschutz viele Dinge tatsächlich da sind, wo man Konsumentinnen auch empowern muss, dass sie auch ihre Rechte in Anspruch nehmen oder dass sie manchmal vielleicht ein bisschen hinterfragen, was kaufe ich denn da, wenn ich wirklich jetzt, sage jetzt einmal, chinesische Billigware kaufe und mir nicht sicher bin, welche Stoffe in diesen Produkten beinhaltet sind. Das ist schon ein wichtiges Feld, so auch hat natürlich dann auch mit der Gesundheit der Menschen zu tun. Das ist eigentlich etwas, was mich sehr begeistert hat in den letzten Monaten. Und die Gesundheit, wenn Sie das als Steckenpferd bezeichnen wollen, ist natürlich eines meiner Herzensanliegen, weil ich schon überzeugt bin davon, dass es in der Gesundheit vieles zu verbessern gibt oder auch zu verändern gibt, damit man das Gute behalten kann. Und das ist die große Aufgabe im Gesundheitssystem, ja.
Darüber haben Sie auch jetzt gerade kürzlich beim Europaforum gesprochen. Sie sind quasi direkt aus Altbach hier hingekommen. Da haben Sie einen Vortrag zum Thema Datenstrategie für Gesundheitsdaten gehalten. Worum ging es denn da genau? Was war da Ihr Anliegen?
In Altbach ging es vor allem darum, dass es jetzt ja den sogenannten EHDS gibt, also diesen europäischen Datenraum. Und das bietet eine unglaublich große Chance, nämlich wirklich erstmals auch länderübergreifend zu Gesundheitsdaten zu kommen. Das hat aus unserer Sicht viele, viele Vorteile für unterschiedlichste Gruppen. Natürlich für die Patientinnen und Patienten, weil man selber auf seine Gesundheitsdaten zugreifen kann, weil man in seiner Gesundheitsdatenbank, in seiner ELGA sozusagen, tatsächlich auch alle relevanten Gesundheitsdaten gespeichert hat und das natürlich für die eigene Gesundheit oder auch wenn man zu einem anderen Arzt, einer anderen Ärztin geht, natürlich einen großen Vorteil hat, wenn man die eigenen Gesundheitsdaten für sich zur Verfügung hat. Dann hat es natürlich einen ganz, ganz großen Vorteil für alle Gesundheitsdienstanbieter, weil man auf die Daten reinschauen kann und man kann auf die vorherigen Diagnosen oder Medikamentationen eingehen und aufbauen. Das ist ein unglaublicher Mehrwert, um keine Datenverluste zu haben. Da bin ich auch überzeugt davon. Und natürlich ist auch Datenaustausch unglaublich wichtig für Forschung und Wissenschaft, für Gesundheitspolitik. Weil man, wenn man gute, pseudonymisierte Daten hat, das ist uns natürlich auch ganz wichtig, da komme ich dann vielleicht noch drauf zu sprechen, dann kann man auch gute Gesundheitsprogramme planen, man kann Präventionsprogramme planen und das ist schon für die Gesundheitspolitik, für die Zukunft ein unglaublicher Mehrwert, weil es natürlich auch darum geht, die Gesundheitskompetenz der Menschen zu stärken, gute Vorsorgeprogramme zu entwickeln, damit wir alle länger gesund bleiben, weil wir alle wissen, dass wir alle länger leben. Die Generationen werden älter, aber man muss wirklich auch schauen, dass man gesünder älter wird. Und wenn man gute Daten hat, so anonymisierte Daten und pseudonymisierte Daten, dann kann man damit wirklich gute Steuerung machen und gute Gesundheitspolitik machen. Und deswegen ist dieser europäische Datenraum ein unglaublicher Mehrwert, wo wir aber wirklich gut darauf achten müssen, dass wir die Menschen mitnehmen, weil es natürlich auch darum geht, dass wir gewährleisten müssen, dass kein Missbrauch mit den Daten gemacht wird und dass der Datenschutz natürlich an oberster Stelle steht. Und das ist immer dieses Spannungsfeld, den Mehrwert und den Nutzen daraus zu erklären und auf der anderen Seite den Menschen tatsächlich die Sicherheit zu geben, dass mit ihren Daten gut und sorgsam umgegangen wird.
haben Sie eingangs gesagt, ein großes Pro-Argument ist auch, dass die Menschen selber auf ihre Gesundheitsdaten zugreifen können. Soweit erstmal verständlich. Jetzt muss man aber sagen, es gibt ja sowieso schon volle Fachärztepraxen. Da kommen wir gleich bestimmt nochmal darauf zu sprechen. Aber das liegt ja unter anderem daran, dass Menschen einfach vielleicht mal eher schneller einen Gang von alleine zu einem Facharzt priorisieren würden. Wenn die jetzt noch Zugriff auf ihre eigenen Gesundheitsdaten haben, verstärkt man das nicht vielleicht sogar noch, dass die Menschen so ein bisschen selbst in die Medizinerrolle schlüpfen und selber entscheiden, wo sie jetzt eigentlich hingehen müssen?
Es ist eine sehr wichtige Frage und auch eine sehr bedeutende, finde ich, weil man natürlich auch bei den zur Verfügung stellen der Daten immer auch danach achten muss, dass diese Daten auch valide sind und dass sie auch nicht irgendwie Fake-Nachrichten sind. Jetzt wissen wir, dass halt viele Menschen tatsächlich, wenn sie ein Problem haben, googeln, wenn ich das jetzt so sagen darf, und dann ist man manchmal, macht das jetzt nicht despektierlich sagen, aber dann ist man vielleicht manchmal der bessere Dr. Google. Mhm. Und ich glaube, das macht wirklich manchmal mehr Sorge, als es tatsächlich nützt. Und deswegen sind wir ja auch wirklich sehr bemüht, dass wir Patientinnen gut durch das System begleiten. Und da möchten wir auch diese Gesundheitshotline 1450 einfach tatsächlich besser ausbauen und noch mehr zu einer Gesundheitshotline machen. Oder auch, es gibt eine wirklich gute Website des Ministeriums gesundheit.gv.at, wo es wirklich profunde und valide Daten und Informationen gibt über viele, viele Fragen, die das Gesundheitswesen betreffen und auch die eigene Gesundheit betreffen. Und das ist so ein bisschen auch unser Ansinnen, den Menschen wirklich zu sagen, greifen Sie auf valide Daten und auf seriöse Datenquellen zurück. Und das ist halt auch ein wichtiger Teil, wenn man über Daten im Gesundheitswesen spricht.
Jetzt haben Sie gerade schon die 1450 angesprochen. Haben Sie denn da Nutzungszahlen zur Verfügung? Wissen Sie, wie häufig da angerufen wird?
Es ist so, dass die Gesundheitshotline 1450 vor Corona schon recht gut genutzt wurde, unterschiedlich in den Bundesländern, muss man auch ganz ehrlich sagen. Dann war ja die 1450 war ja dann tatsächlich die Corona-Hotline. Ja. Und jetzt sind wir sehr, sehr bemüht, dass wir wieder dahin kommen, dass 1450 wirklich eine Gesundheitshotline ist, wo man eben Beratung erhält. Und wir wollen ja 1450 tatsächlich ausbauen, dass wir das wirklich als Gesundheitsnavi, wenn ich das so sagen darf, den Menschen anbieten können. Und da sind wir gerade dabei, seitens des Bundes auch mit den Ländern und mit der Sozialversicherung so Pakete zu schnüren. Ich sage immer so ein Basisangebot, wo man weiß, wenn man bei 1450 anruft, dann bekommt man einmal eine Erstberatung. Und in Folge wollen wir dann gerne auch Terminservice-Angebote schaffen mit 1450 und auch verstärkt mit Telemedizin arbeiten, sodass man wirklich, wenn 1450 so gut läuft, wie wir uns das dann vorstellen, dass man tatsächlich auch sich Wege ersparen kann, weil man dann vielleicht nicht in die Ambulanz fahren muss und weil man vielleicht nicht zum Arzt fahren muss oder zur Ärztin. Und ich glaube einfach, dass das total wichtig ist, weil man natürlich dadurch auch Wartezeiten verkürzt, weil man den Menschen Wege erspart. Und ja, und das ist eigentlich jetzt so unser Ziel für die nächsten 1,5 Jahre, dass wir 1450 wirklich zu einem Gesundheitsnavi in Österreich machen.
Dass die Digitalisierung jetzt auch im Gesundheitssystem Einzug halten muss, ist natürlich vollkommen bekannt. Es hapert ja aber trotzdem noch an einigen Stellen. Was glauben Sie denn, wie viel Arbeit liegt denn da jetzt noch vor uns? Ich könnte mir vorstellen, dass es noch ein recht weiter Weg ist, oder?
Ja, es ist natürlich noch ein Weg, das möchte ich gar nicht bestreiten, aber wir sind sehr positiv gestimmt. Ich habe jetzt im Juni einen Projektauftrag gegeben für die Bundeszielsteuerungskommission, wo eben alle Stakeholder beisammen sind, damit wir tatsächlich Ende des Jahres so ein Grobgerüst haben, wie wir 1450 mit diesen drei Punkten umsetzen können, eben mit dem Basisangebot, mit Terminservice und in weiterer Folge auch mit Telemedizin. Da arbeiten unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerade sehr, sehr intensiv daran. Ich weiß auch, dass in den Ländern intensiv an Modellen gearbeitet wird. Aber ich bin schon der Meinung, dass wir das tatsächlich gut österreichweit ausrollen sollen. Und ich orte da sehr, sehr viel Verständnis, weil wir natürlich alle in unseren Bundesländern und natürlich auch im Bund und auch unter einem gewissen Druck stehen, weil wir wissen, dass das Gesundheitssystem sehr ausgelastet ist und wir gemeinsam danach trachten, die Menschen wirklich an den sogenannten Best Point of Service zu bringen. Und da kann 1450 aus unserer Sicht wirklich gut helfen. Aber ja, es ist noch ein Stück Weg für uns.
Sie haben es gerade schon gesagt, der Gesundheitssektor ist sehr ausgelastet. Sie wollen da jetzt an verschiedenen Punkten ansetzen, haben Sie angekündigt. Sprechen wir als erstes über die Idee, die Studienplätze auszubauen. Das ist durchaus ein bisschen angeeckt bei der Ärztekammer. Die sind nämlich der Meinung, es würden uns letztlich nur noch mehr Fachkräfte dann wieder ins Ausland abwandern. Sie bezweifeln das. Wieso?
Also ich glaube, es gibt nicht die eine einzige Lösung. Es wird an mehreren Schrauben gedreht werden müssen. Und dass man sich überlegt, Studienplätze auszubauen, ist ein Punkt davon. Ich bin schon überzeugt davon, dass man am Beginn auch ein Nadelöhr hat, dass man einfach zu wenig Ärztinnen und Ärzte ausbildet. Aber ich muss auch ehrlich sagen, wenn diese Maßnahme umgesetzt wird, ist das eine, die erst in 10, 12 Jahren wirken wird. Aber ja, ich glaube schon, dass wir auch in diesem Punkt weiterarbeiten müssen. Das ist für mich, steht für mich wirklich außer Zweifel. In Folge müssen wir natürlich auch schauen, dass die Ausbildungsplätze vorhanden sind. Mhm. Das war auch eine Forderung der Ärztekammer, die ich natürlich zu 100% auch teilen kann. Es genügt nicht, Studienplätze auszubauen. Wir müssen auch Ausbildungsplätze zur Verfügung stehen. Das ist natürlich klar, ja.
Jetzt ist die budgetäre Situation natürlich auch recht knapp. Studienplätze, Ausbildungsplätze, das kostet alles Geld. Wo soll dieses Geld denn herkommen?
Also ich sage ja immer, wir haben eigentlich viel Geld im System. Es gibt rund 52 Milliarden Euro, die im Gesundheitssystem vorhanden sind. Und ich glaube schon, dass wir, wenn wir gemeinsam versuchen, oder gemeinsam nicht versuchen, sondern tatsächlich gemeinsam den Weg gehen wollen, das Gesundheitssystem effizienter zu machen, dann werden wir das auch schaffen. Ob es dann neues Geld braucht, wird man am Ende des Tages sehen. Aber es kommt natürlich auch gerade im Gesundheitswesen immer auch darauf an, wie die Konjunktur ist, ob Menschen arbeiten, dann kommen auch mehr Einnahmen herein. Es ist ein großer Topf, der zusammenspielt. Und wenn wir wollen, und da bin ich schon überzeugt davon, wenn wir wollen, dass das solidarische Gesundheitssystem ausgebaut werden soll und erhalten bleiben soll, und das möchte ich und das möchten viele, dann werden wir gemeinsam Wege finden müssen oder Wege gehen müssen und Lösungen finden müssen. Und bei den Studienplätzen, ja, natürlich ist das auch eine finanzielle Frage, aber ich glaube, am Ende des Tages werden wir darüber wirklich sprechen müssen, wie wir es umsetzen können.
Sie wollen auch das Krankenkassensystem anpacken und vereinheitlichen. Für alle, die es jetzt vielleicht nicht wissen, nochmal kurz zur Einordnung. Die vorherigen Gebietskrankenkassen wurden ja in der ÖGK zusammengeführt. Es gibt aber immer noch verschiedene Honorare für Ärztinnen und Ärzte in den jeweiligen Bundesländern und auch für die Patientinnen und Patienten sind ja verschiedene Leistungen wie etwa eine Muttermalkontrolle ja teilweise kostenpflichtig oder eben auch kostenlos. Wie stellen Sie sich denn vor, das abzubauen? Weil das ist ja schon eine riesige Aufgabe, ein Mammutprojekt, was davor
liegt. Ich könnte es mir jetzt ganz einfach machen und sagen, das ist eigentlich Aufgabe der Ärztekammer und der ÖGK, aber ganz so einfach ist es natürlich nicht. Und ja, ich bin schon überzeugt davon, dass es wichtig ist, dass wir einen Gesamtvertrag haben. Wir haben das auch im Regierungsprogramm vereinbart. Das ist für mich immer auch ein Antrieb, etwas anzugehen und umzusetzen, weil ich schon überzeugt bin davon, wenn man ein Regierungsprogramm beschließt, dann sollte man das auch ernst nehmen und auch angehen und bestmöglich auch in diesen 5 Jahren umsetzen. Und beim Gesamtvertrag bin ich schon wirklich überzeugt davon, dass es ein Gebot der Stunde ist, dass wir dieses Projekt angehen und umsetzen, weil es niemand verstehen kann, dass in einem Bundesland die Leistung so angeboten wird oder überhaupt angeboten wird, in einem anderen Bundesland nicht. Ich bin aus Niederösterreich, Grenzgebiet Oberösterreich, und wenn wir über die Brücke fahren, sind die Leistungen anders und sind die Honorare anders. Und ganz ehrlich, das versteht einfach niemand. Und deswegen ist es uns ein großes Anliegen, da tatsächlich in den nächsten Jahren diesen Gesamtvertrag umzusetzen. Es gibt im Moment Gespräche zwischen Ärztekammer und zwischen ÖGK und wir werden sehen am Ende des Tages, ob es sich ausgeht. Aber ich orte schon auch da guten Willen. Es geht halt, wie sehr oft auch hier, um die finanziellen Mittel. Und ich glaube jetzt schon, man wird sich am Ende des Tages in der Mitte treffen müssen. Es wird einen Kompromiss geben müssen. Aber es ist wirklich ein Gebot der Stunde, das umzusetzen. Weil man sonst das Vertrauen der Menschen nicht zurückgewinnen kann. Und ich glaube, gerade im Gesundheitssystem ist es so, dass wirklich unglaublich viele engagierte Menschen im System arbeiten. Ärztinnen, Ärzte, Pflegerinnen, alle anderen Gesundheitsdienstanbieterinnen und Bieter. Wirklich ein unglaublich großer Pool von sehr, sehr engagierten Menschen. Und trotzdem hat man das Gefühl, dass die Bürgerinnen und Bürger manchmal sehr an dem öffentlichen Gesundheitssystem zweifeln. Und ich glaube, dieses Gefälle muss man wieder irgendwie gerade biegen und das Vertrauen zurückgewinnen. Und da gehört halt eben auch dazu, dass sich die Leistungen österreichweit gleich anbieten kann. Und auch für junge Ärztinnen und Ärzte ist es wahrscheinlich gescheiter, wenn man sagt, es gibt nicht so dieses Bundesländer-Hopping, ich suche mir immer meinen besten Dienstgeber, sondern ich kriege halt einfach für meine Leistungen Honorar. Genau. Mhm.
Am Donnerstag, am gestrigen Donnerstag, waren Sie jetzt schon in Dornbirn und in Bregenz unterwegs, haben da die Spitäler besucht, unter anderem auch die Geburtenstation. Das Thema Geburtenstation stößt jetzt hier in Vorarlberg im Moment, glaube ich, einigen Menschen ein bisschen sauer auf. Es gibt da Diskussionen um die Schließung der Geburtenstation in Bludenz. Ihr Parteikollege Mario Leiter, als er bei uns im Studio war, hat sich ganz klar gegen die Schließung ausgesprochen und vor allem auch dafür plädiert, dass eine baldige Lösung eingebracht wird und Klarheit herrscht, was denn nun mit diesem Spital da in Bludenz passiert. Was sagen Sie zu dem Thema? Jetzt sind Sie natürlich nur kurz hier, aber haben das sicher mitbekommen.
Also zum Ersten muss ich einmal sagen, ich habe mir gestern beide Krankenhäuser angeschaut und bin wirklich sehr, es war wirklich sehr interessant und man hat einfach gesehen, mit wie viel Engagement auch in diesen beiden Krankenhäusern gearbeitet wird. Beide Geburtenstationen sind wirklich hervorragend, auch alle anderen Stationen. Es ist, war wirklich sehr, sehr interessant und man hat einfach gespürt, mit wie viel Herzblut da auch tatsächlich für die Bevölkerung gearbeitet wird. Ich möchte auch wirklich jetzt da nicht da via Medien irgendjemanden ausrichten, was er oder sie zu tun hat. Ich bin aber schon überzeugt davon, dass es auch wichtig ist, um das System gut erhalten zu können, immer wieder auch Veränderungen zuzulassen und über Veränderungen zu sprechen. Weil wir wissen, dass zum einen die finanziellen Ressourcen nicht unendlich sind und weil wir auch wissen, dass die personellen Ressourcen nicht unendlich sind. Und wenn die Landesrätin jetzt einen Plan für die Krankenhäuser in Vorarlberg ausarbeitet oder ausgearbeitet hat, dann denke ich mir, ist das auch in ihrer Verantwortung, weil eben Krankenhäuser in Länderverantwortung sind. Und ich bin überzeugt davon, dass man am Ende des Tages eine gute Lösung finden wird für die Bürgerinnen und Bürger. Möchte aber wirklich auch ein bisschen so diesen Appell an alle richten, dass man sich nicht jeder Veränderung von vornherein verschließt. Ich glaube einfach, wichtig ist, dass man tatsächlich transparent kommuniziert, dass man die Menschen mitnimmt, dass man vor allem auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitnimmt, weil jede Veränderung macht auch ein bisschen Angst. Und ich glaube, das ist die große Aufgabe auch in der Politik, Dinge zu planen, Dinge auch umzusetzen und auch Entscheidungen zu treffen, wie ich vorhin schon gesagt habe. Aber am Ende des Tages muss man die Menschen mitnehmen. Und ich glaube, das ist die große Herausforderung, auch hier bei Ihnen in Vorarlberg. Mhm.
Vorarlberg ist jetzt seit Oktober 2024 Pilot für die Vergabe von Gratis-Verhütungsmitteln. Das ist jetzt natürlich noch was, was aus der Vorgängerregierung stammt. Haben Sie trotzdem darüber Informationen, wie das bislang anläuft? Wie wird das angenommen? Haben Sie da Feedback für uns?
Soweit mir bekannt ist, ist es so, dass es evaluiert wird und ich glaube, am Ende des Jahres gibt es dann die Evaluierungsergebnisse, auf die warten wir jetzt. Prinzipiell ist das natürlich ein sehr gutes Projekt, muss ich schon sagen, ist ja auch eine sehr lange sozialdemokratische Forderung. Es ist halt im Moment tatsächlich auch so, dass wir unter großen budgetären Nöten sind und wir uns ganz genau anschauen müssen, welche Projekte können weitergefördert werden oder nicht weitergefördert werden. Aber auf Sicht gesehen bin ich schon überzeugt davon, man sollte diese Projekte jetzt einmal gut evaluieren und wenn es dann wieder möglich ist, muss man auch darüber reden, ob man dieses Projekt auch ausweitet.
Ausweitend auf ganz Österreich dann.
Wäre natürlich ein schönes Ziel, ist ganz ehrlich, man hat ja auch Ziele in der Politik und man hat auch Wünsche in der Politik und dann gibt es halt auch die pragmatischen Gegebenheiten, an die man sich halten muss, aber dass man natürlich über Verhütungsmittel, über Gratisverhütungsmittel sprechen muss, auf sich gesehen, da bin ich auch überzeugt davon. Mhm.
Jetzt gehen wir einmal aus dem Gesundheitssektor hinaus, rein in den Konsumentenschutz. Das ist ja auch ein ganz schön großes von bis, ehrlicherweise. Wahnsinnige thematische Bandbreite. Sie haben zuletzt auf Ihren Social-Media-Kanälen geteilt und erklärt, weshalb Sie die großen 4 Supermarktketten verklagen. Können Sie das nochmal erläutern?
Ja. Ist tatsächlich ein sehr breites Feld der Konsumentinnenschutz. Und in diesem Fall ist es so, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von den Abteilungen in den letzten Monaten sehr akribisch die Flugblätter verglichen haben der großen 4 Handelsketten. Und man hat einfach gesehen, dass die Rabattangaben sehr, sehr irreführend sind. Ich mag das vielleicht so erklären. Es gibt ein Produkt, das in der Woche 22 angeboten wird mit 10 Euro und da steht, was ich, 50%. Freut man sich natürlich und eine Woche später oder 2 Wochen später ist das Produkt angeschrieben um 10,50 Euro und es steht 25%. Und wie das passieren kann, ist ganz einfach erklärt, weil sich die großen Handelsketten nicht daran halten, was eigentlich Gesetz ist, dass man nämlich immer vom billigsten Preis der letzten 30 Tage einen Preisrabatt angeben muss. Sie nehmen halt dann einen Preis, der das Produkt auch einmal gekostet hat, aber halt irgendwann einmal gekostet hat. Und das ist eigentlich nicht gesetzlich erlaubt. Das ist tatsächlich gesetzeswidrig. Seit 2022 gibt es dieses Produktauszeichnungsgesetz. Und jetzt haben wir gesagt, das ist einfach für die Konsumentinnen und Konsumenten nicht in Ordnung. Und deswegen hat der VKI im Namen des Ministeriums geklagt. Auch deswegen, weil wir wissen, dass ca. 40% der Käufe in Österreich tatsächlich Rabattkäufe sind. Also das heißt, die Menschen kaufen wirklich gerne, wenn eben 50% Rabatt steht. Und dann muss man sich aus unserer Sicht darauf verlassen können, dass der Rabatt tatsächlich wirklich der Rabatt ist, der auch angegeben ist.
Was würden Sie denn sagen, sind die Hauptprobleme der Österreicherinnen und Österreicher in puncto Konsumentenschutz?
Ich glaube schon, dass viel auch im Bereich des Konsumentenschutzes auch immer darum geht, dass die Produktauszeichnungen noch vielleicht besser gemacht werden müssen oder dass die Menschen sich auch informieren können müssen und sicher sein müssen, wenn Produktangaben sind, dass das auch stimmt. Ich glaube, das sind so ganz große Punkte im Konsumentinnenschutz. Dann kommt natürlich auch dazu, dass ich der Meinung bin, man muss Konsumenten, oder nicht ich, sondern wir sind der Meinung, wir sollten Konsumentinnen auch tatsächlich empowern, dass sie gute Kaufentscheidungen treffen können. Das ist so eigentlich einer der dann ganz großen Punkte. Natürlich geht es immer ganz viel um Lebensmittelsicherheit, um Produktsicherheit und auch um Transparenz. Konsumentinnenschutz hat aus meiner Sicht auch ganz viel mit Konsumentinnenschutz, mit Transparenz zu tun.
Jetzt haben Sie auch angekündigt, Sie möchten gerne die Einweg-E-Zigaretten verbieten. Weshalb? Wegen des Mülls.
Nicht nur wegen des Mülls. Die Einweg-E-Zigaretten haben sehr, sehr viele Risiken aus unserer Sicht. Also zum einen ist es natürlich so, weil in diesen Einweg-Zigaretten Lithium-Batterien drinnen sind und diese immer wieder, die werden einfach entsorgt, sind dann in den Abfallentsorgungszentren und haben dort dann wirklich schon des Öfteren für Brände gesorgt. Das ist so ein Punkt. Der zweite Punkt ist einfach, dass wirklich unglaubliche Schadstoffe in den Einweg-E-Zigaretten sind, Formaldehyd zum Beispiel, das ja wirklich auch ein giftiges sozusagen und das natürlich einfach nicht gut ist, wenn man das konsumiert. Und wir wissen halt leider auch, dass ganz, ganz viele Jugendliche auf dieses Produkt zugreifen, obwohl es eigentlich für unter 18-Jährige verboten ist, weil es eben auch diese Geschmacksstoffe drin hat. Ich sage jetzt ein bisschen überspitzt immer, das ist, wie man eine Kaugummi-Zigarette gießt. Und das ist eben wirklich so, dass dann Jugendliche über dieses Produkt zum Tabakkonsum kommen. Und das sind eben drei Punkte, wo wir gesagt haben, wir möchten diese Einweg-E-Zigaretten generell verbieten. Ja, schauen wir mal, das haben wir jetzt uns jetzt für den Herbst vorgenommen. Es ist uns wirklich ein großes Anliegen und ja, ich bin auch optimistisch, dass wir das durchbringen werden. Ich glaube schon, dass das tatsächlich ein wichtiger Punkt ist für den Jugendschutz, für den Gesundheitsschutz und eigentlich auch für den Umweltschutz. Mhm. Es gibt da unglaublich viel Verpackungsmaterial bei den Einweg-E-Zigaretten.
Ja, klar. Ja. In Vorarlberg sind jetzt viele Menschen darüber verärgert, dass Drogerieprodukte oder auch teilweise andere Lebensmittel oder so etwas teilweise bis zu 50% teurer sind als im Nachbarland in Deutschland. Ich denke, das wird auch Salzburgerinnen und Salzburger oder andere grenznahe Regionen betreffen. Das sind teilweise die gleichen Produkte, die für einen deutlich höheren Preis angeboten werden. Die Wirtschaftskammer hat jetzt vor kurzem angekündigt, das Thema angehen zu wollen und zu prüfen und da gegebenenfalls auch zu handeln. Wieso kommen denn aber so viel teurere Preise hier überhaupt zustande? Wissen Sie das?
Also es ist dieser Österreich-Aufschlag, der jetzt momentan in aller Munde ist und wir haben uns wirklich seitens der Regierung vorgenommen, dass wir in diesem Bereich tätig werden müssen. Das wird jetzt auch nächste Woche ein großer Schwerpunkt bei unserer Regierungsklausur sein. Und ich bin schon sehr zuversichtlich, dass wir eine Lösung finden werden, weil es wirklich so ist, dass jetzt die Lebensmittel in den letzten Jahren ja extrem teuer geworden sind und die Menschen sehr, sehr darunter leiden. Und ich glaube, es ist wirklich an der Zeit, dass man eine Lösung findet. Ich kann jetzt noch keine sagen, weil wir das eben nächste Woche auch erst besprechen werden. Aber es wurde in den letzten Wochen jetzt wirklich über den Sommer an unterschiedlichsten Modellen gearbeitet, die wir eben jetzt dann endgültig verhandeln oder beschließen werden. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man tatsächlich in diesem Bereich etwas macht. Und es ist so, ja, es ist tatsächlich so, dass ich glaube, dass das für die Menschen einfach nicht verständlich ist, warum es diesen Österreich-Aufschlag gibt. Und da muss man einfach jetzt genau hinschauen. Ja.
Dann kurz und knapp noch zum Abschluss. Was sind denn Ihre großen Wünsche für diese Legislaturperiode?
Na, mein großer Wunsch oder einer meiner Wünsche ist eigentlich, dass wir dass wir wirklich das solidarische Gesundheitssystem stärken können, dass wir das Vertrauen der Menschen in das solidarische Gesundheitssystem zurückgewinnen können, weil ich sowas von überzeugt bin, dass es so wichtig ist, dass uns das gelingt, weil es jetzt schon so ist, dass viele, viele Menschen wirklich glauben, es funktioniert nur dann, wenn ich mich privat versichere. Und ich bin einfach ein Fan vom solidarischen Gesundheitssystem, ganz ehrlich, weil das hat über viele Jahre Gutes geleistet und leistet noch immer Gutes, und das ist wirklich einer meiner ganz, ganz großen Ziele, wünsche natürlich auch, dass wir das Vertrauen in das Gesundheitssystem zurückbekommen und dass es uns gelingt gemeinsam, und das möchte ich wirklich noch einmal betonen, es geht nur in einem guten Dialog mit allen Stakeholdern, dass wir dieses gemeinsame Ziel auch erreichen wollen. Es gibt halt manchmal Wege, die man gehen muss, es gibt vielleicht manchmal Umwege, die man gehen muss, aber ich orte schon ganz, ganz viel Willen in diese Richtung, und das ist so mein Antrieb, dass ich da meinen Teil dazu leisten kann, wissend, dass das wirklich eine große Aufgabe ist. Also ich bin mir schon sehr bewusst, dass das eine große Aufgabe ist, ich habe sehr, sehr großen Respekt davor, aber ich bin auch überzeugt davon, man muss manchmal Sachen wagen, vielleicht einmal ein bisschen mutig sein, damit das Ziel dann am Ende des Tages gelingt, weil es mir wichtig ist, dass die Menschen auch in 15 Jahren noch unabhängig von ihrem Geldbörsel Gesundheitsdienstleistungen in Anspruch nehmen können. Das ist einfach mein großes Ziel und mein großer Wunsch. Und wenn ich einen Beitrag leisten kann dazu, dann freue ich mich sehr.
Dann bedanke ich mich ganz herzlich an dieser Stelle bei Ihnen, Frau Königsberger-Ludwig, für den Besuch bei uns im Studio, und wünsche Ihnen alles Gute.
Danke vielmals. Dankeschön und danke für die Einladung.
Und bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bedanke ich mich ganz herzlich fürs Einschalten und freue mich, wenn Sie das auch beim nächsten Mal wieder tun. Bis dahin, machen Sie es gut. Musik